Geld hat man, aber man redet nicht drüber. Oder bei Geld hört Freundschaft auf. Geld ist eins der grossen Tabuthemen in unserer Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Als ich geschaut habe, über was ich die letzten 4,5 Jahre, als ich jetzt hier bin, predigt habe, dann über vieles, aber nie über Geld. Vielmehr haben wir doch als Landeskirchler häufig ein bisschen Abschätzung auf unsere Geschwister von den Freikirchen herabgeschaut, was die immer über das Geld reden. Immer geht es ums Geld. Und das haben wir auch relativ einfach können machen, solange bei uns einfach wie automatisch die Steuergelder geflossen sind, hat man ja nicht darüber reden müssen. Man hat es ja einfach gehabt. Aber die Zeit neigen sich einander zu. Die Zeit, wo eine grosse Mehrheit, die von der Kirche vielleicht auch nicht viel erwartet und höchstens ganz sporadisch in die Kirche kommt, einfach das mitträgt, wo anderen wichtig ist. Auch für uns als Landeskirchengemeinde wird es mehr und mehr darauf rauslaufen, dass Gemeindeleben, Gottesdienst, Seelsorge, kirchlich-diakonische Arbeit von denen, die das schätzen und die das wollen und auch mit Engagement tragen, auch finanziell getragen werden muss. Das ist für uns als Landeskirche, im Gegensatz zu den Freikirchen, die es nie anders gekannt haben, jetzt dann aber Neuland, wo wir uns darauf begannt. Als Kirchenpflege bewegt uns das Thema Finanzen und Zukunft unserer Kirchgemeinde schon seit einiger Zeit intensiv. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, müssen wir in den nächsten 2 Jahren sparen. Und wir reden hier nicht in einem Bereich wie in den letzten 2 Jahren von 40-50 Stellenprozent, sondern von einem Bereich von 200 Stellenprozent, wo wir in Zukunft, so wie es jetzt ist, nicht mehr tragen können. Und das würde auch heissen, sicher Aufgaben und ein Stück Vielfalt abzubauen. Oder wir finden eben, neben einer moderaten Steuererhöhung, so wie es an der Kirchgemeindeversammlung vorgeschlagen wird, die Unterlagen dazu liegen beim Ausgang auf, eben in den nächsten 2 Jahren Menschen aus der Gemeinde, solche, die zu Oftringen wohnen und solche, die auch aus der umliegenden Gemeinde bei uns mitmachen, Menschen, die bereit sind, deutlich mehr als das 1%, das etwa Kirchensteuer ausmacht, in die Kirche reinzubringen. Danke ganz herzlich für die, die das jetzt schon machen. Für uns als Kirchenpflege steht eigentlich ein merklicher Stellenabbau und damit der Wechsel von einer kreativen Arbeit zu einer eher verwaltungstechnischen Arbeit am Schluss von allen Szenarien, wo dann zum Tragen kommt, wenn wir die anderen nicht gegriffen werden. Als Kirchenpflege danken wir im Moment in verschiedenste Richtungen. Schon beschlossen ist zum Beispiel, dass wir im nächsten Jahr ab dem 2021 eine Kollekte pro Monat für eigene Anlass, für eigene Ressort erheben werden. Auch andenkt ist bereits die Gründung eines 100er-Club, in dem man seine Verbundenheit mit den Kirchen Oftringen drin ausdrücken kann, dass man neben dem, was man jetzt schon mit den Kirchensteuern oder weiteren Spenden gibt, noch mit 100 Franken pro Monat zusätzlich unterstützt. Wir sind uns dort auch ganz fest am Überlegen, wie wir denen, die nicht zu Oftringen wohnen, eben die gleichen Dienstleistungen eben können anbieten, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, so wie sie eben auch Kirchengemeinsglieder haben. Also dass man so etwas wie eine Mitgliedschaft leitet oder Freundeskreis, Oftrigen oder wie man das dann immer nennen will, können aufbauen. Zum anderen hat der VKGO durch seine Statutenänderungen auch Weichen gestellt. Neben dem, wo bis jetzt gemacht worden ist, dass wir Geld gesammelt haben mit dem VKGO für die 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Spendenbasis angestellt sind und das weiterhin so geschieht, ist eben jetzt auch angedacht, dass der VKGO zum Fundraising-Instrument für die ganze Kirche gemeint wird. Wir haben damit die grosse Hoffnung, dass eben nicht die Kirchgemeinde anfängt zu sammeln, der VKGO anfängt zu sammeln und wir hier in irgendeine dumme Konkurrenzsituation kommen, sondern dass wir zusammen wollen für eine Kirchgemeinde, die weiterhin lebendig und vielfältig ist, einstehen. Wir sind uns am Überlegen, was wir mit unserem Landstück, mit unseren Gebäuden machen können, verkaufen, selber etwas bauen und vermieten, um nur einiges zu nennen. Ich erzähle heute bewusst ein bisschen aus dem Nähkästchen, um zu zeigen, warum sich unsere Gedanken auch kreisen, was uns beschäftigt, auch bei Sachen, die noch nicht beschlossen oder spruchreif sind, mit der grossen Hoffnung und Bitte, dass ihr uns drin mit euren Gebeten unterstützt und auch mit euren Eindrücken und Ideen auf uns zukommen. Weil der Weg, den wir gehen haben in den nächsten Jahren, den wollen wir und den können wir nur gemeinsam gehen. In diesem Prozess hat mich ein jüngeres Gemeindeglied herausgefordert, einmal zu schauen, wie viel in der Bibel eigentlich über den Umgang mit dem Geld geredet wird. Und das Tabuthema Geld eben nicht nur in Kollektenansagen zu verlegen, sondern eben auch zum Thema mal von einer Predigt zu machen, was ich heute versuche. Und das Erste, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass es in der Bibel etwa 700 direkte Bezüge zu Geld und Umgang mit Geld gibt. Also viel mehr ist in der Bibel von Geld geredet, als von vielem anderen, wo mir persönlich wichtig ist und wo ich gedacht habe bis jetzt, das ist das Zentralste von der Bibel. Jesus selber hat keine Berührungsangst, in seinen Reden, Predigten und Gesprächen immer wieder Bilder von der Finanzwelt aufzunehmen. Jesus, wenn er lehrt, braucht er immer wieder Geschichten von Reichen und Armen, von Grosszügigen, von Raffinierten, von solchen, die gehen, solchen, die nehmen, solche, die selbstbezogen sind und solche, die wohltätig unterwegs sind. Schon ganz am Anfang der Bibel, bei der Geburt von Jesus, spielt Geld eine Rolle. Nämlich das Geld, das der Kaiser Augustus nicht hat und das er hofft, mit einer Volkszählung und mit den Steuern eintreiben zu können. So kommt Josef und Maria nach Bethlehem und unsere Weihnachtsgeschichte findet dort statt. Und auch die drei Weisen, die aus dem Morgenland kommen, bringen Gold mit, ein bis heute sicheres Zahlungsmittel. Auch sonst spielt es immer wieder eine zentrale Rolle. Da lobt Jesus eine Witwe, die mit ihren 2 kleinen Münzen alles gibt, was sie zur Verfügung hat. Da ist die Geschichte von dem Bauer, der sein ganzer irdischer Besitz als sein Eigentum, das er selber darüber verwalten und verfügen kann, anschaut und dann hört, du Narr, was machst, wenn noch heute Nacht deine Seele eingefordert wird? Da erzählt Jesus eine Geschichte von 3 Knechten, denen er unterschiedlich viel Geld gibt und sie sollen klug, vertrauensvoll und produktiv damit umgehen. Da ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo im Voraus die Pflege von dem, der unter die Räuber gekommen ist, er sie zahlt und verspricht, wenn das Geld nicht langt, dass es dann bei der nächsten Durchreise noch begleichen wird. Und dann die ganz besondere Geschichte vom unehrlichen Verwalter in Lukas 18. Dort sagt Jesus, wer im Kleinsten treu ist, wird auch im Grossen treu sein. Und wer im Kleinsten nicht treu ist, wird auch im Grossen nicht treu sein. Wenn ihr also mit dem Geld nicht treu sein werdet, wer wird euch denn das wahre Gut anvertrauen? Da bringt Jesus den Umgang mit unserem Geld in einen direkten Zusammenhang mit Anvertrauen von geistlichen Gaben, von Wachstum in unserem Leben, in einer Gemeinde. Und der Paulus nennt Großzügigkeit im gleichen Notenzug mit Liebe, Freude, Frieden, Langmut und Freundlichkeit und vielem mehr als Frucht vom Heiligen Geist. Zurück zu unserem heutigen Predigttext. Hier geht Paulus auf Gob für die Gemeinde. Zuerst hebt er mal fest, dass der Gaber, die Gaberin, mit dem, was sie gibt, nichts erkaufen kann. Gnade, die wir in Jesus geschenkt bekommen haben, ist mit nichts zu erkaufen oder zu ergänzen. Das ist ihm ganz wichtig. Und dann sagt er aber weiter, dass es völlig selbstverständlich ist, dass eine Gemeinde auch für die finanzielle Verantwortung füreinander und für andere sorgen soll. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Eigentlich recht frech, was er da sagt. Ich bin froh, dass ich diesen Satz nicht selber erfinden musste. Weil er eigentlich ein bisschen moderner sagt, schaut mal, was Connect zusammenbringt oder unsere Nachbarn an, der ICF, und jetzt wollt ihr doch nicht hinten abfallen. Weil Gott uns reich beschenkt hat, sollen wir auch finanziell gross zurückgeben, sagt er. So braucht der Paulus tatsächlich das gleiche Wort, Charis, Gnade, für die Geistesgaben von Gott und für Kollekte. In der Luther 84, wo wir gehört haben, ist es mit Wohltaten übersetzt gewesen. Wir sollen etwas von dieser Gnade, die Christus uns geschenkt hat, zurückgeben. Jetzt aber nicht direkt an Gott, sondern an unsere Mitmenschen. Im Bild gesprochen, um das Komische hier zu erklären, es ist so, wie wenn ihr euren Wocheneinkauf beim Coop macht und nachher im Migros gehen zahlen. Darum wird der Vers 2. Korinther 8, 9 auch der fröhliche Wechsel genannt. Mit einem anderen Bild. Früher hat es die Pendelseilbahnen gegeben. Die sind noch nicht automatisch leer und voll gefahren. Und unten im Tal, müsst ihr euch vorstellen, voll den Nabel, so wie die, die heute Morgen früh aufgestanden sind, wo man kaum das nächste Haus gesehen hat. Und oben, so wie jetzt vorher, wo ich zwischen den Gottesdienst raus bin, der blaue Himmel, schön Sonne. Damit die Leute aus dem Nabel in den Sonnenschein offen haben, können, hat in einer Pendelbahn jemand oben einsteigen in der Sonne und mit der Gegenbahn in den Nabel runterfahren. Und der Paulus sagt, das ist genau der Weg, wo Jesus gegangen ist. Aus dem Licht in den Nabel dieser Welt, damit wir aufwärts Richtung Himmel, Richtung Licht gehen dürfen. Und durch den Weg, wo Jesus gegangen ist, schenkt er seiner Gemeinde Überfluss. Der Überfluss, sagt jetzt der Paulus aber weiter im Text, der ist nicht einfach gleichmäßig verteilt. Für diese Verteilung sind jetzt wir zuständig. So schreibt er: Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein fröhlicher Geber, ein gutes Stichwort. Wie viel darf es denn oder soll es denn sein? Viele haben sicher schon mal etwas vom Zehnten gehört oder gelesen. In der Bibel wird er mehrmals als Richtschnur dafür erwähnt, was wir Gott und der Gemeinde sollen zurückgeben. Und ich habe in diesem Zusammenhang vor allem in früheren Jahren viele leidige Diskussionen mitbekommen. Da ist diskutiert worden, muss ich jetzt den Zehnten vom Brutto- oder vom Nettolohn abgeben? Darf ich zuerst noch Krankenkasse, die Miete und andere Sachen abziehen und aus dem Rest dann den Zehnten? Sonnige Diskussionen offenbaren vor allem eins: dass wir weder das Evangelium noch den Paulus verstanden haben, dass wir Großzügigkeit und Liebe von Jesus nicht verstanden haben. Denn da wird nicht mehr aus freiem Willen großzügig gegeben, weil ich selber von Gott über mich beschenkt worden bin, sondern da geht es auf einmal darum, ein Gesetz, ein frommes Gesetz zu erfüllen. Und genau das ist der Ort, wo Jesus einhängt, wenn er an ein, zwei Stellen im Evangelium überliefert, relativ hart gegen den Zehnten vorgeht. Schafft er nicht den Zehnten als etwas, wo von der Bibel her das Sagen drauf liegt, ab, sondern das, was die Menschen daraus gemacht haben: Hey, schaut mal, was für ein toller und frommer Mann ich bin. Ich gebe sogar vom Kleinen, vom Dill und vom Kümmel noch den Zehnten ab. Wo so etwas Berechnendes, so etwas Messbares wird, mit dem man auf einmal das Gefühl hat, wenn ich das tue, dann ist alles okay. Und man vergessen darüber, dass Barmherzigkeit und Großzügigkeit von Gott, die er uns gibt, nicht einfach mit einer Zahl zu beziffern oder zu begrenzen ist. Das Wichtigste, was uns wieder neu bewusst werden soll, ist das, dass eigentlich alles, was ich kann, was ich besitze und was ich verdiene, nicht mir gehört, sondern Gott. Das Neue Testament redet klar hier: Wir sind Verwalter und Nutznießer von Gottes Gabe. Und das kann uns dann auch vor falscher Ansicht bewahren, dass wir uns fragen, wie viel ganz genau habe ich zu geben, damit ich das Gesetz von Gott erfülle und auch sicher nicht plötzlich hässig auf mich ist. Und damit schwingt mit dem ganzen Rest kann ich denn als mein Eigentum machen, was mir gefällt. Auch wenn es anders als im Alten Testament, im Neuen, ich lasse mich hier auch gerne korrigieren, aber ich habe nichts gefunden, das Geben vom Zehnten nie explizit erwähnt wird, können wir aus Stellen wie denen, wo wir gelesen und gehört haben, oder auch aus einer Stelle wie im 1. Korinther 9, daraus schliessen, dass das Geben vom Zehnten durchaus eine übliche Praxis in der ersten Gemeinde war. Wisst ihr nicht, dass die, die am Heiligtum Dienst tun, vom Heiligtum leben, und dass die, die am Altar beschäftigt sind, mit dem Altar die Gaben teilen? So hat es auch der Herr angeordnet, Wer das Evangelium verkündet, soll vom Evangelium leben. Das heißt, uns, wo Gottesdienst, wo Gemeindearbeit, wo Diakonie, wo Evangelium wichtig ist, Evangelisation, an uns liegt es auch, neben unserem Engagement die finanziellen Mittel dazu bereitzustellen. Und wenn ich heute jetzt so eine Tour de Horizon gemacht habe und für mich sehr viel über Geld geredet habe, über seine praktischen, aber auch geistlichen Aspekte, dann sind mir zum Schluss noch zwei Sachen ganz wichtig. Das eine, dass wir als Kirchenpflege und Mitarbeitende in allen Gedanken und Planungen, die wir auch machen, wo es auch um Geld geht, zuerst darauf vertrauen möchten, dass Gott der Versorger von dieser Kirchengemeinde ist und dass es Gott am Herzen ist, dass dort zu Oftrige eine lebendige und vielfältige Gemeinde darf sein und leben und dass wir in allem in seiner Hand sind. Und das Zweite, was mir wichtig ist, dass nachher jetzt niemand zu Hause geht mit einem neuen Gesetz. Jetzt muss ich auch noch. Sondern, dass wir uns in allem, was ich gesagt habe, an das erinnern, was Paulus am Schluss der Gemeinde in Korinth gesagt hat. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also auch hier gilt das eine, unsere persönliche Beziehung zu Gott, dass wir auch neben vielem anderem die Finanzen mit ihm besprechen. Amen.